Ja, wir wollen fortfahren in unserem Text. Und zwar alles das, was in Verbindung mit dem Tode Jesu zu sehen ist. Und schlagen dazu 1. Mose Kapitel 2 auf. Und lesen den einen Vers 8. 1. Mose 2, Vers 8. Da sagt Gottes Wort, und Jehova Gott pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Soweit. Dieses wunderbare Werk der Schöpfung war vollendet und Gott selbst gibt dem allen, was da Schöpfung war, Zeugnis und bekennt, es war sehr gut. Wir lesen das in 1. Mose 1, 1 und 3. Kann man es nachlesen. Aber dieser Schöpfung der Erde fügte er, unser Gott, noch ein besonderes Werk aus seiner Hand hinzu oder ein. Gott pflanzte einen Garten. Die Bibel sagt gegen Osten, damit wir wissen wo. Diesen Garten nennt Gott Eden. Obgleich ein Unterschied zwischen Eden und dem Ausdruck Garten besteht. Eden heißt Wonne oder auch Lieblichkeit übersetzt. Die Septuaginta übersetzt Paradiso. Das ist das gleiche wie das Wort für Eden. Gott hatte in diesen Garten seine ganze Liebe hineingelegt. Der Garten war die Stätte göttlicher Liebesoffenbarung. Merken wir uns diesen Satz für die heutige Verkündigung. Es war eine Wonne, da hineinzuschauen. Und die Lieblichkeit fand zugleich ihren höchsten und wertesten Ausdruck darin, dass Gott selbst, wie die Bibel bestätigt, in diesem Garten wandelte. Interessant ist für die Liebhaber der Heiligen Schrift, dass Eden auf Babylonisch Wüste heißt. Das ist auch interessant. Wir wissen, dass Satan durch die Sünde die göttliche Schöpfung verwüstet hat bis ins Äußerste. Sodass unser Herr Jesus Christus in Johannes 6 bekennen muss, das Fleisch nützt überhaupt nichts. Totale Verwüstung. Und für die wunderbare Wiederherstellung der neuen Schöpfung musste das in Sünde geratene Fleisch außerhalb stehen, keine Verheißung. Verwesung, einzige Lösung. Durch die Sünden werden aber auch unsere Herzen in heutiger Zeit noch verwüstet. Durch das Werk Satans bis in die tiefsten Wurzeln unseres Fleisches, unserer Herzen reichend. Da hinein in die Wonne setzt Gott den ersten Menschen. Er hat ihm den Platz des Vorzuges, den Platz der Wonne gegeben. Wohl darum, weil er die Krone jener Schöpfung ausmachte. Er setzte jenen Menschen, den er Gott gebildet hatte. Und deshalb lesen wir auch in Sprüche 8, Vers 31, und meine Wonne, sagt Gott, war bei den Menschenkindern. Meine Wonne war bei den Menschenkindern. Aber erst nach Jahrtausenden offenbart Gott das große Geheimnis von Christus und seiner Gemeinde. Und zwar in Adam und Eva verborgen. Und dort jenes Geheimnis in jenen ersten Menschen vorhanden hineingelegt. In Eden, dem Platz der Wonne und der Lieblichkeit, pflanzte Gott diesen Garten als Stätte seiner Freude. Die Krone seiner Schöpfung soll der Herr dieses Gartens sein. Dort, wo er, unser Gott, wandelte, setzt er auch seine Ebenbildlichkeit hinein, den Menschen. Und das ist der Anfang der Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch sollte zweckgemäß Gottes Repräsentant sein in Herrschaft und Hoheit, aber auch in Abhängigkeit und Gehorsam den Garten zu bebauen und den Garten zu bewahren und sich an ihm mit Gott zu erfreuen. Wir kennen die weitere Geschichte und sind die Einzelheiten bekannt, die den Vorlauf der weiteren Menschheit so tragisch, so tief tragisch beeinflusst hat. Die Lüge der Schlange wurde den ersten Menschen zum Fallstrick und die Sünde kam in die Welt. Genau seit dieser Stunde hat diese Erde kein Eden und keinen Garten der Freude mehr. Das tiefe Verlangen und keine Erfüllung. Dieses Verlangen der Menschen nach paradiesischer Freude ist zwar noch von der Sehnsucht her im Menschen feststellbar. Ein Sehnen, ein zurückgebliebenes Andenken aus Eden, ist das Restvorkommen an Gottes wunderbarem Wonnegarten, wohnt in der Menschenbrust. Selbst die Gottlosen beweisen diese Sehnsucht des Paradieses. Sie haben von einem Arbeiterparadies geschwärmt. Nur hat es keiner zu sehen bekommen. Aber diesen Wonnegarten kannten die ersten Menschen. Der damalige Gottesfriede bleibt für die Menschheit, für die vielen der Menschen auch heute noch, ein völlig unerfülltes Ziel, eine Wunschvorstellung, eine Utopie. Damit wenden wir uns aus dem Alten Testament, das wir jetzt zuklappen, dem Neuen Testament zu, und so finden wir wieder einen Garten. Er ist mit Namen benannt, der Garten Gethsemane. Der zweite Mensch, mit dem wir es in diesem Garten zu tun haben, der Same des Weibes, wie wir es in 1. Mose erwähnt finden, ein Mensch anderer Herkunft, geht in den Garten hinein, in den Garten Gethsemane. Auch er ist wie einstmals der erste Mensch ein Repräsentant Gottes, aber in Liebe und Gnade und Wahrheit. So wie der erste Mensch versucht wurde, so wurde auch der zweite Mensch, der vom Himmel ist, versucht. So wie der Satan in jenem ersten Garten an den ersten Menschen herantritt, so sah auch hier der zweite Mensch ihn in dem Garten kommen. Der Herr Jesus sagte, wortwörtlich, er sagte es vorher seinen Jüngern, ganz genau. Er sagt, während er im Garten ist, der Fürst dieser Welt kommt. Und fügt dann noch etwas hinzu, und das konnte der erste Adam von der Erde nicht bezeugen. Er hat nichts in mir. Keine Sünde. Da sind wir dankbar dafür, dass er nichts in ihm hatte. Er sagt aber weiter, auf das aber die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und also tue, wie mir der Vater geboten hat. Johannes 14, Vers 3. Wir merken uns jetzt zwei Sätze. Ganz wichtig, dass wir die mit ins Ober- und Unterbewusstsein hineinnehmen, der Lehre des Wortes wegen. Erstens, der erste Garten sah die Freude und dann den Ungehorsam des ersten Menschen. Zweitens, der zweite Garten sah die Tränen und dann den Gehorsam des zweiten Menschen. Deshalb ist unser Weg, den wir gehen, der des Herrn. Unser irdischer Lebensweg ist kein Rosengang, auch nicht am Rosenmontag. Und steht unter dem Wort, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Das ist der Weg Jesu. Wegen der vor ihm liegenden Freude finden wir seine Schmerzen, sein Leid und seine Tränen. Erduldete er das Kreuz. Der Weg Jesu ist unser Weg, dein Weg und mein Weg. Versuche ja nicht, den Weg Jesu zu einem breiten Weg zu machen. Der bleibt so, wie Gott ihn in seinem Wort festgelegt hat. Versuch ihn auch nicht schmaler zu machen. Es ist Betrug. Wir können nicht gottgegebener wandeln, als unser Herr ihn gewandelt ist. im ersten Garten, nämlich in dem Garten Eden, da wurde auch der erste Adam gestellt. In den zweiten Garten, nämlich Gethsemane, da wurde der zweite Adam hineingestellt. Paulus redet davon und spricht in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 47 und sagt, der erste Mensch ist von der Erde, vom Staube, der zweite Mensch vom Himmel. Punkt. Sind schon klare Aussagen. Ich freue mich immer über die Exaktheit, Genauigkeit, Schärfe der Wahrheit und die Kürze, wie Gott in seinem Wort das Maximum an Mitteilungswert an diesem genetischen Code für uns hineinlegen konnte. Unser Herr, der zweite Adam, bewahrte den Stand des Gehorsams und der Abhängigkeit, den der erste Mensch ach so früh aufgegeben hatte. Er betete, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er war gehorsam bis zum Tode, sagt das Neue Testament, bis zum Tode am Kreuz. Der erste Mensch hatte seine Probe nicht bestanden. Gott hatte ihn geprüft. Alles, was nicht echt ist, kann auch nie den Stempel der Prüfung tragen, dass es echt sei. Nur durch die Prüfung haben wir überhaupt die unterscheidenden Merkmale der Echtheit. Das, was heute errettet ist in all unserer Schwachheit an Mensch, trägt den Stempel der Echtheit. Ich mache jetzt nichts groß als uns. Ich denke gar nicht dran. Aber ich sage das, was Christus an uns zu tun vermochte durch seine neue Schöpfung in uns, das ist Christus in euch. Geprüft durch den, der für uns in die Prüfung gegangen ist, Christus. Schauen wir in den ersten Sündenfall hinein, dann kann ich an dieser Stelle auch hier nichts anderes sagen, als dass die Echtheit der Engel nur durch die Prüfung feststellbar war, ob sie auf die Stimme Gottes oder auf die Stimme des Mietlings hörten, des Vaters. Was nicht abfiel, war geprüft zum Ächzen. Was durch Sieb fiel, war Spreu. Und wir wissen, dass die Spreu zur Verbrennung bestimmt ist, nach der Aussage des Evangeliums. Am Ende hatte er, unser Gott, seinen geliebten Sohn gesandt. Aber sie kreuzigten ihn. Das war die Lösung, die man für die richtige sah. Und dann legte man ihn ins Grab. Sollte sich das Grab, wo hinein sie unseren Herrn gelegt hatten, für immer über den Sohn des Menschen schließen, sollte das etwa das Ende des Menschen sein, den Gott einstmals in seinem Bilde, in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen hatte? Darf der Stein um seines Verwesungsgeruches willen nie weggenommen werden? Der uns, dieser Stein, der uns zwischen der ewigen Herrlichkeit und unserer Verweslichkeit trennt? Gottlob, Gott hat eine Auferstehung gegeben. Wir preisen dafür seinen wunderbaren Namen. Wie es Martha schon nach 4 Tagen verhindern sollte, den Stein hinwegzutun. Nein, den Stein nicht hinwegzutun. Er riecht schon. Wenn dies das Ende gewesen wäre, dann müssten uns unsagbare Traurigkeiten befallen. Wir müssten eigentlich von einer Depression in die andere rutschen. Geschwister, ich wundere mich manchmal, dass die Gottlosen noch so über diese Erde ziehen. Wie die das fertig bringen, ich bin noch nicht dahinter gekommen. Aber ich versuche es immer wieder hineinzuschauen. Ohne lebendige Hoffnung durch diese krumme Erde zu wandeln. Gott aber war es, er hatte Gedanken des Friedens. Er ist nicht im Tode geblieben, er ist auferstanden. Wir preisen seinen wunderbaren Namen und schlagen einen Vers auf in Johannes 19, Vers 41. Da kommen wir dann zum dritten Garten. Da müssen wir hin. Also die Einleitung. Johannes 19, Vers 41. Es war aber an dem Orte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in welche noch nie jemand gelegt worden war. Soweit die Heilige Schrift. Und wieder um ein drittes Mal finden wir einen Garten. Der Mensch, der Sünde, der Verlorene, das Geschöpf, hatte Hand an den Gesalbten Gottes gelegt. Ihn gerufen, hinweg mit ihm. Man vollzog dieses Hinwegtun in der Ermordung am Kreuz. An dem Orte aber, wo er gekreuzigt wurde, die Bibel sagt, schlicht und einfach war ein Garten. Und in dem Garten eine neue Gruft. Diese Gruft war noch völlig leer. Sie wartete auf die Beute des Todes. Der Josef von Arimathia, jener kluge Ratsherr, hat sie sich mit viel Geld schon mal vorbereiten lassen. Kann ja nie verkehrt sein, denn nichts ist den Menschen so sicher, als dass er irgendwann einmal sterbe. Du und ich auch. Mit einem herrlichen Garten fing die Menschheitsgeschichte an. Und in dem Garten mit der Gruft endete sie. Das ist schon eine Tragik, dieser Rundlauf. Vielleicht für die Feinschmecker des Wortes Gottes ganz kurz eine Einstreuung. Warum steht hier, dass es eine neue Gruft war? Warum durfte es keine alte sein? Wohinein man den Herrn gelegt hat. Ja, die Weisheit Gottes. Ach, wenn wir doch mehr von ihr hätten. Wäre er in eine alte Gruft gekommen, dann wäre das Zeugnis unseres Herrn abgebaut worden durch die Israeliten. Gott aber wachte darüber, dass unser Herr in eine neue Gruft kommen musste. Wir lesen in 2. Könige 13, Vers 20, dass man da einen Israeliten, dass man da einen Mann begrub. Und da waren die Streifscharen der Moabiter. Und die sah man hinten. Und man beerdigte den gar nicht mehr formgerecht, sondern man warf ihn in eine alte Gruft hinein. Und als man diesen Mann hineingeworfen hatte, da wurde der wieder lebendig. Das war die Gruft, in der man auch den Elisa drin hatte. Diese zwei Verse, 20 und Vers 21 von 2. Könige 13, teilen uns dieses Geschehen mit. Würde man den Herrn Jesus in eine alte Gruft gelegt haben, dann hätten die Schriftgelehrten gesagt, das ist gar nichts Neues. Ha! In 2. Könige 13 steht das geschrieben, haben wir schon seit Urzeiten. Nichts Neues. Hier lacht Gott über seinen Sohn. Dass man nicht auf die Wirkungen der Kraft dieser Propheten Rückschlüsse ziehen kann, sondern der Herr Jesus ist der, der gesagt hat, ich habe Gewalt, mein Leben zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. War nur ein kleiner Einschub. Aber genauso wie in dem ersten Garten, damals im Garten Eden, so finden wir auch hier ein Weib. Diese Parallelen sind kein Zufall, Geschwister. Ich bin also keine Zufallserscheinung hier heute. Aber nicht wie einst vom Versucher angetastet, sondern ein Weib, von welchem der Herr, wie es im Neuen Testament heißt, 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Wenn sie der Herr nicht ausgetrieben hat, wären sie drin geblieben. Kein Wunder! Der auferstandene Christus, der Baum des Lebens, stand im Mittelpunkt des dritten Gartens. Und dieses Tages des ersten einer neuen Woche, Auferstehungszeit. Markus, der Evangelist, er beginnt seinen Bericht über den ersten Wochentag mit den Worten, als die Sonne aufgegangen war. Es ist interessant, interessant, wie die Bibel uns so vieles, vieles mitteilt. Ach, wenn wir nur den rechten Blick zum Lesen seines wunderbaren Wortes uns vom Herrn erbeten würden. Diese Sonne, geistlich, die geht nie wieder unter. Für uns jedenfalls nicht. Es ist die Sonne der Gerechtigkeit, von der Malachi in Kapitel 4, Vers 2 schon schreibt. Derselbe Markus, der sein Evangelium mit dem Aufgang der Sonne schließt, beginnt seinen Bericht über den Dienst Christi gleichsam mit dem Abend des Tages und schreibt Markus 1, Vers 32, als die Sonne unterging. Kein Zufall. Steht alles geschrieben. Ach, wenn der Herr uns doch die Augen öffnen möchte für sein Wort. Denn nur dann werden wir sein Wort mehr und mehr lieb gewinnen, wenn wir teilhaben an den Genüsslichkeiten seiner Mitteilungen im Wort, in der Schrift. Nun, wir kehren jetzt zum Garten zurück. Wir waren ja jetzt im dritten Garten. und sehen wieder genauso wie im Anfang ein Weib, Maria Magdalene, in diesem Garten. Sie steht noch im Dunkel des angebrochenen Tages, aber ihr Blick ist unentwegt auf das Grab, auf ihr Herz und ihr Herz auf den Herrn gerichtet. Sie sucht, ohne diese Einzelheiten zu erkennen, weil sie aber in der Wahrheit wandelt, sucht sie den Baum des Lebens, welcher er war, der ja in der Mitte des ersten Gartens auch da war. Aber diesen Baum des Lebens sah man in der Garten-Eden-Zeit nicht. Man konnte ihn nur erkennen, wenn man gesündigt hatte gegen den Baum der Erkenntnis. Man sah nur die Konturen des Baumes der Erkenntnis, von dem Gott gesagt hat, dürft nicht davon essen. Ihr könnt überall, der ganze Garten, nur von dem einen Baum dürfte nicht essen. Und als sie doch unter der Verführung der Schlange davon aßen, da erkannten sie in den gleichen Konturen, Ausmaßen den Baum des Lebens. Und da sagt Gott, oh, dass ihr nicht davon noch esset, wir wären dann den Dämonen gleich geworden ohne Heilsmöglichkeit. Hat Gott die Cherubim da vorgestellt. Manche Maler haben das mit so einem dicken Engel ausdrücken wollen und so ein Schwert in der Hand. Das ist aber falsch. Hier heißt es im Hebräischen Cherubim und das ist die Mehrzahl. Also Gott hat gleich eine ganze Anzahl von solchen Engeln da herumgestellt. Und wenn die einen Befehl haben, keinen durchzulassen, dann kommt keiner durch. Die hätten machen können, was sie wollen. Gott hat es also nach allen Seiten, heißt das, abgesichert, dass keiner mehr um das notwendige Heil kommen sollte, welches uns nun zwischenzeitlich in Christo Jesu gegeben worden ist. Dieses Weib, Maria Magdalene, blickt hin in das Dunkel der Öffnung jenes Grabes, dessen Stein weggewälzt war, und sucht aufgrund ihrer Wahrheit und Treue und ihres Gehorsams den Baum des Lebens, welcher Christus ist. Ganz anders war der Blick des ersten Weibes im ersten Garten. Ihr Blick war auf die verbotene, auf die von Gott verbotene Frucht gerichtet. Ihr Herz, ihre Gedanken beschäftigten sich mit dem Lügner und dem Mörder. Und die Stimme der Schlange bezauberte ihr ganzes Wesen, so dass sie nicht widerstehen konnte. Das Verbot Gottes in flagranter Weise zu übertreten. Die Maria Magdalene hörte zwar, was hörte sie denn? Die Bibel berichtet darüber im Neuen Testament. Sie hörte zwar die Stimme der Engel, die sie da drin sitzen sah. Die ließ sich gar nicht beeindrucken. Die ist überhaupt, was die Engel gesagt haben, interessierte sie gar nicht.
Was waren schon in ihrem Herzen Engel, auch wenn es Lichtengel waren? Im Vergleich zu dem einen, wonach ihr Herz sich verlangte, Christus. Ach, wenn wir doch hineinschauen könnten, nur ein wenig in das Herz dieses Weibes, Maria Magdalena. Von welch einer Liebe, von einer durchdringenden Liebe, reden ihre vergossenen Tränen, von welchen die Bibel berichtet. Sie ließ sich nicht bezaubern. Würdest du dich von einer Schlange am Weg bezaubern lassen? Vielleicht würdest du ein Stecken nehmen, um draufzuschlagen. Du würdest dich eher vielleicht von zwei weiß gekleideten Engeln aber die Maria auch da nicht. Sie vermisste doch den, der sie erlöst hatte. Und sie weint, weil sie seine Nähe nicht mehr hat. Das ist Liebe des Geretteten hin zum Retter. Liebe des Geretteten zum Retter bewirkt Gehorsam zu Christus. Besaß sie eine größere Erlösung? Besaß sie etwa mehr als wir heute? Mit Sicherheit nicht. Aber kennt dein Herz etwas von solcher Liebe zu ihm, Christus? Wenn nein, warum denn nicht? Solange wie wir noch mit den Dingen, die uns von Christus trennen, mehr beschäftigt sind als mit unserem Herrn selbst, werden wir nie in dieser Liebe wandeln können. Und dann die andere Seite, was musste es für den Herrn sein, als er unweit neben ihr stehen diese Liebe sah? Eine Liebe, die er in ganz Israel nicht fand. Er sah sie an dieser Maria Magdalena. Die ihren Blick im Verlangen nach ihm, Christus, in das leere Grab richtete. Und dann sich unbefriedigt von Engeln abwenden konnte. Warum? Um ihn, Christus, zu suchen. Warum lesen wir, wer da sucht, der wird finden? Bruder und Schwester, Gott gibt sich jedem Einzelnen zu erkennen, wie er sucht. Und empfangen hast du das, was du in deinem Leben bislang gesucht hast. Aber aus dem Verlangen und dem Verhalten der Maria können wir mit festen Worten sagen, sie war eine Ausnahme. Leider, leider. Und wenn wir heute die Kinder des Lichts anschauen, müssen wir tief betrübt sein, wie so vieles in den Herzen der Glaubenden Platz hat. Und der Herr Jesus muss sich mit einem geteilten Herzen, nein, er kann sich nicht zufrieden geben, weil ihm der Platz der Ehre, der alleinige Platz gebührt. Wie brannte einstmals Josefs Herz, als er das Bekenntnis seiner Brüder hörte. Wir lesen, er konnte sich nicht länger bezwingen. So steht's geschrieben. Ach, wenn doch in uns auch Christus solch eine Liebe wie die Liebe in dem geschädigten Herzen des Josef zu seinen Brüdern da wäre. Sind wir fähig zu ahnen, was in dem Herzen des Herrn Jesus vorging? Konnte er sich noch bezwingen, als er ihre Liebe sah, als er ihre Tränen sah? Sein erstes Wort war ja, Weib, was weinst du? O, hätte das Weib im ersten Garten vorher geweint, so hätte sie mit Freuden ernten können. Aber hier wird mit Tränen gesät, so dass Maria eine ist, die mit Freuden ernten darf. Der Herr wollte sagen, Weib, was weinst du? Du brauchst doch nicht mehr ins leere Grab zu schauen. Aber Maria war in Gedanken mit dem Herrn so verbunden, weil sie meinte, es sei der Gärtner. Für sie war auch jeder Gärtner null. Und der Herr erkennt das, und darum nennt er ihren Namen. Den Namen dieses Weibes. Er nennt den Namen, und beim Klang ihres Namens aus seinem Munde schaut und erkennt sie ihn Christus, wodurch ihr Verzagtsein, ihr Getrenntsein, ihre Tränen getrocknet sind. Bald, jawohl, sehr bald werden auch wir unseren Namen aus seinem Munde hören. Es sei wie Maria, die lebte, oder wie Lazarus, der gestorben war. Aber wir werden unseren Namen aus seinem Munde hören. Er wird uns bei unserem Namen rufen. Geschwister, das sind Schattenbilder, die wir in der Urgemeindezeit hatten. Diese Sprachen sind eine kleine Abschattung davon. Wie hören wir sie nicht ein jeder in unserer Sprache reden? Das ist das. So werden wir unseren Herrn ein jeder in unserer Sprache hören. Denn dann werden wir ihn sehen. In seiner Herrlichkeit. Das Ziel aller wahrhaft Glaubenden. Das Ziel unseres Herrn. Uns bei sich zu haben für Zeit und Ewigkeit. Und dann wird es auch kein Rufen mehr geben. Dann wird es auch kein Leid mehr geben. Und alle Tränen sind dann automatisch abgewischt von unseren Augen. Maria durfte diese Himmelsatmosphäre ein wenig in der Gegenwart des Herrn verspüren. Sie durfte, wie wir in diesen Tagen hörten, der erste Zeuge der Auferstehung sein. Und wir freuen uns, dass wir geradezu in dieser Maria Magdalene erkennen, was Gott zu tun vermag an jenen, die ihn lieben von ganzem Herzen. Sag, wie weit liebst du Jesus in deinem Herzen? Welch einen Raum hat Christus einnehmen können? Der Jesus kämpft nicht um deinen Herzensplatz. Er denkt gar nicht daran. Sonst würden wir sagen können, da war Gott dran schuld, wenn er bei mir nicht so gekämpft hat. Wir haben den Platz für Christus frei zu machen. Das heißt, frei sind wir dann, wenn wir alles rausgeworfen haben, was uns noch im Augenblick von diesem seinem Wesen und seiner Liebe trennt. Darum wollen wir uns ausstrecken nach dem, was unseres Herrn ist, was sein Herz erfreut, was ihn ehrt und was ihn meint. Es war eine bittere Sache, der dritte Garten. Aber er war zugleich das Offenbarungsbildnis und letztlich Wonnegarten. Denn dort ist unsere Sünde überwunden worden durch den einen. Dort kann Gott seine Liebe wieder ganz neu in unsere Herzen strömen lassen. Und wir sind unserem Gott dankbar, dass er ein solch vollkommenes Werk am Kreuz hinausgeführt hat, dass seine Liebe auch ausreicht, dich ganz und gar zu erfüllen. Amen.